In der ersten Folge von Wissenschaft und Recht geht es um die Rechtsgrundlagen des Wissenschaftsrechts. Welche Rechtsmaterien müssen heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die wissenschaftsunterstützende Verwaltung kennen und wie hängen diese Rechtsmaterien zusammen? Viel Spaß, ich hoffe, Sie haben Freude daran.
Willkommen bei Wissenschaft und Recht, dem Podcast zu rechtlichen Themen für Wissenschaftler und Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dennis Hillemann. Alle Meinungen in diesem Podcast sind solche von Dennis und seinen Gästen. Und nun viel Spaß.
Hallo, Dennis Hillemann hier. Bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, den 4. November 2021 um 10 Uhr halte ich ein kostenloses Webinar mit dem Titel Fördermittel Basics für die Wissenschaft. Wie kann die Wissenschaft gut Fördermittel einwerben und verwalten? Ich denke, der Titel ist selbsterklärend. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Den Link zu dem Webinar finden Sie in den Shownotes dieser Episode auf der Homepage der Kanzlei Field Fischer unter fieldfischer.com oder wenn Sie mir schreiben an dennis.hillemann@fieldfischer.com. Ich wiederhole, dennis.hillemann@fieldfischer.com. Danke und bis dahin. Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Wissenschaft und Recht. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Ich arbeite seit 15 Jahren im Bereich von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Rechtsberatung. Und mir ist es ganz besonders wichtig, wissenschaftsnah zu beraten. Ich bin Dozent beim Hochschullehrerbund und habe darüber hinaus das Netzwerk www.wissenschaftundrecht.de gegründet, www.wissenschaftundrecht.de, für die in der Wissenschaft tätigen Juristinnen und Juristen und lade Sie herzlich ein, teilzunehmen daran. Ich habe bereits einen anderen deutschen Podcast Recht im Ohr, der nicht wissenschaftsspezifisch ist. Auch den finden Sie auf allen großen Podcast-Plattformen. Aber ich wurde mehrfach gefragt, ob ich nicht auch einen Podcast machen kann, der sich spezifisch meinem Herzensgebiet, also dem Wissenschaftsrecht, widmet und insbesondere die rechtlichen Themen in einer Art und Weise vorstellt, dass sie sowohl für die wissenschaftsunterstützende Verwaltung, für Präsidentinnen und Präsidenten von Hochschulen, Kanzlerinnen und Kanzler wie Vorständen von Forschungseinrichtungen, aber auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, also auch für Professorinnen und Professoren sowie die in den Forschungseinrichtungen tätigen Wissenschaftler gewinnbringend ist, indem ich rechtliche Themen so darstelle, dass die Wissenschaft daraus was zieht. Und das mache ich gern. Das mache ich mit diesem Podcast, den ich nun in regelmäßigen Abständen erweitern werde. In unserer ersten Folge heute möchte ich mich den Rechtsgrundlagen des Wissenschaftsrechts und des Hochschulrechts widmen. Natürlich kennen wir alle die Wissenschaftsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Artikel 5 Absatz 3 bestimmt: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Die in Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes geregelte Wissenschaftsfreiheit ist also ein ganz wichtiges Grundrecht, natürlich insbesondere für die in der Wissenschaft tätigen Frauen und Männer. Und dieser Wissenschaftsfreiheit werden wir uns in diesem Podcast natürlich ausführlich widmen. Mir ist nur eins wichtig und deswegen stelle ich das an den Anfang. Viele Professorinnen und Professoren, mit denen ich in der Praxis gearbeitet habe, haben so die Vorstellung, dass die Wissenschaftsfreiheit praktisch über allem steht, dass sie alle schlägt, dass alle anderen Rechtsmaterien hinter der Wissenschaftsfreiheit zurücktreten müssen. Das ist bei weitem nicht so und darauf soll sich heute die erste Folge ganz stark konzentrieren. Die Wissenschaftsfreiheit ist zunächst einmal in unser Konstrukt des Rechtes entsprechend einzuordnen und darum soll es hier am Anfang entsprechend gehen. Nämlich, wir haben natürlich das Grundgesetz, was entsprechend die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland ist und in Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz ist auch geregelt, dass die nachfolgenden Grundrechte und damit auch eben die Wissenschaftsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz die Verwaltung, die Rechtsprechung und die Gesetzgebung als unmittelbar geltendes Recht binden. Also die Wissenschaftsfreiheit ist nicht nur ein Programmrecht, so wie es in manchen anderen Verfassungen ist, sondern sie ist unmittelbar geltendes Recht für die Bundesrepublik Deutschland. Aber was häufig so ein bisschen falsch verstanden wird dann in der Wissenschaftsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit ist nicht absolut. Sie ist sozusagen in das gesamte andere Rechtssystem entsprechend einzuordnen. Sie ist in das Europarecht einzuordnen, da reden wir gleich drüber. Sie ist aber auch in andere grundrechtliche Systeme einzuordnen und insbesondere ist sie in Ausgleich zu bringen mit anderen entsprechenden Normen. Das ist etwas, was mir immer ganz wichtig ist, was viele Professorinnen und Professoren und auch Forscherinnen und Forscher vor allem natürlich manchmal überbetonen. Der Glaube, die Wissenschaftsfreiheit schlägt alles, das ist nicht so. Es ist ein ganz starkes und ein ganz wichtiges Grundrecht, das ich auch sehr schätze und stark betonen möchte. Aber eben ganz wichtig, es ist nicht ein super Grundrecht, das alle anderen Grundrechte und Rechtsmaterien schlägt. Lassen Sie uns darüber reden. Was viele Menschen so ein bisschen nicht sehen, insbesondere in den Hochschulen, ist, dass wir eine Normenhierarchie in Deutschland haben. Und jetzt könnte man denken, in der Normenhierarchie steht ganz oben das Grundgesetz und darin dann eben auch die Wissenschaftsfreiheit als so ein ganz wichtiges Grundrecht. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass das Grundgesetz jeder anderen Rechtsmaterie vorgeht, denn tatsächlich in unserer heutigen Normpyramide, und das spielt dann eben auch für das Wissenschaftsrecht eine große Rolle, da steht ganz oben das EU-Primärrecht. Was ist das? Das ist das Recht, was sich aus den Verträgen über die Europäische Union entsprechend ergibt. Dieses EU-Recht, das unmittelbar aus den Verträgen kommt, steht über dem deutschen Grundgesetz. Ich weiß, so mancher Jurist wird jetzt zucken, weil es gibt da dann auch sehr spezifische Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo von einem Kooperationsverhältnis mit dem EuGH ausgegeben ist, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, solange und soweit auf europäischer Ebene ein vergleichbarer Grundrechtsschutz gilt, solange tritt dann das Bundesverfassungsgericht zurück. Dann kennen wir alle sicherlich aus den Medien im letzten Jahr den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Europäischen Zentralbank und dem Anleihenkauf, wo das Bundesverfassungsgericht sich ja mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs beschäftigt hat und die dann als verfassungswidrig nach deutschem Recht einstufte, ganz grob vereinfacht. Da könnte man das jetzt also zweifeln. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Praxis des Wissenschaftsrechts anschauen, und darum geht es mir in diesem Podcast, es soll immer um die Praxis gehen, dann ist ganz klar, dass das EU-Recht dem deutschen Recht vorgeht. Punkt. Sorry, dass ich das so klar sage, aber das müssen alle wissen. Das EU-Recht geht dem deutschen Recht vor. Und im EU-Recht ist es zunächst einmal das Primärrecht, das also aus den Verträgen kommt. Es ist aber auch das EU-Sekundärrecht. Was bedeutet das? Das bedeutet Verordnungen und Entscheidungen der EU-Kommission, die direkte Rechtswirkung haben, gehen vor. Jetzt überlegen Sie mal, wo könnte man das schon mal gehört haben? Tatsächlich etwa beispielsweise, dass die Datenschutzgrundverordnung mal als Beispiel, die schlägt deutsches Recht. Das hat zuletzt etwa dazu geführt, dass im Prüfungsrecht die feinen Regelungen zur Frage, wann hat der Prüfling denn Einsicht in seine Akte, geschlagen worden sind praktisch durch die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung regelt in Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, dass Sie bei einer öffentlichen Stelle nachfragen können, welche personenbezogenen Daten die hat und dann auch Einsicht nehmen können in diese personenbezogenen Daten. Ja, sagt die deutsche Rechtsprechung, das gilt dann auch zum Beispiel im Prüfungsrecht. Die Prüfungsarbeit des Prüflings kann personenbezogene Daten enthalten und dementsprechend kann er nach Artikel 15 Absatz 3 dann der Datenschutzgrundverordnung sogar Einsicht darin nehmen. Und das schlägt dann sogar das deutsche Verwaltungsrecht oder das deutsche Wissenschaftsrecht. Das nur mal als Beispiel dazu, wo tatsächlich sozusagen europäisches Recht in der Anwendung in Hochschulen, Forschungseinrichtungen eine Rolle spielt. Gibt noch gleich viel mehr Beispiele wie das EU-Beihilferecht, das EU-Fördermittelrecht, in die wir reingehen. Aber das ist mir erstmal ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen sozusagen, dass EU-Recht tatsächlich auch über dem entsprechenden Recht aus Deutschland steht und damit auch über dem Grundgesetz. Das ist in der Praxis eine ganz bedeutende Materie. Dann haben wir in der Normenhierarchie als nächstes das Grundgesetz. Nach dem Grundgesetz folgen als nächstes formelle Bundesgesetze. Also Bundesgesetze, die der Bundesgesetzgeber erlassen hat, nicht der Landesgesetzgeber, und die tatsächlich echte Gesetze sind, also die im Bundesgesetzblatt als solche auch veröffentlicht worden sind. Da schauen wir nachher mal rein, welche Rechtsmaterien da im Wissenschaftsrecht eine Rolle spielen. Zum Beispiel kennt jeder von Ihnen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ist ein solches Bundesgesetz, das sozusagen dann dem Landesrecht vorgeht. Dem Landesrecht auch geht allerdings vor Verordnungen des Bundes, häufig auch mal so ein bisschen falsch verstanden. Nach Artikel 30 Grundgesetz bricht Bundesrecht Landesrecht, mit der Folge, dass Verordnungen des Bundes sogar Gesetzen des Landes vorgehen. Also beispielsweise, wir haben ein Landeshochschulgesetz, was bestimmte Regelungen trifft, dann erlässt der Bund eine Verordnung. Und diese Verordnung steht im Widerspruch zum Landeshochschulgesetz, dann geht die Verordnung des Bundes dem Landeshochschulgesetz entsprechend vor. Dann haben wir, wie schon gerade dann gesagt, die Landesverfassungen und die Landesgesetze auf der nächsten Stufe. Auch die Landesverfassungen gehen dann wieder den Landesgesetzen vor. Ja, auch manche Bundesländer haben ja Verfassungen, die entsprechend dort dann den Landesgesetzen vorgehen, dann folgen die Landesgesetze, dann folgt auf Landesebene Verordnungen und erst danach folgen dann Satzungen, zum Beispiel an Hochschulen oder auch natürlich in Forschungseinrichtungen, die sich Satzungen geben. Und diese Idee ist ganz wichtig, weil sie zeigt uns zunächst einmal, dass die Wissenschaftsfreiheit insbesondere durch EU-Recht entsprechend beschränkt werden kann. Und ich mache Ihnen mal ein Beispiel, eine Rechtsmaterie, über die wir hier auch reden werden im Rahmen dieses Podcasts, die sicherlich innerhalb der ersten 10 Folgen mit als erstes drankommt, weil sie eine wichtige Rechtsmaterie ist. Das ist das EU-Beihilferecht. Das EU-Beihilferecht regelt, wann der Staat Unternehmen Subventionen geben kann. Und darunter fallen dann zum Teil auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wenn sie Forschung vornehmen. Sie können dann Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts sein und dann knüpfen daran Rechtsfolgen. Und diese Rechtsfolgen, die beschränken tatsächlich die Wissenschaftsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Da sehen wir also mal so ein Beispiel, wo EU-Recht tatsächlich unmittelbar die Wissenschaftsfreiheit beschränkt. Das ist ein Thema, was häufig insbesondere Professorinnen und Professoren an Hochschulen, aber auch so mancher Angehöriger des wissenschaftsunterstützenden Personals nicht so recht wahrhaben will, dass bestimmte wirtschaftliche Gestaltungen, die das Landeshochschulrecht vielleicht erlaubt, die man schon immer so gemacht hat, dass die EU-rechtswidrig sein können, weil sie gegen das EU-Beihilferecht verstoßen. Und wenn sie gegen das EU-Beihilferecht verstoßen, dann sozusagen sind sie entsprechend rechtswidrig und dürfen nicht durchgeführt werden, selbst wenn sie nach deutschem Recht, insbesondere deutschen Hochschulgesetz, zulässig wären. Und da hilft auch leider die schönste Wissenschaftsfreiheit nicht. Wichtig ist mir aber auch zu verstehen, dass die Wissenschaftsfreiheit immer im Ausgleich zu bringen ist mit anderen Grundrechten. Das bedeutet natürlich, dass wir durch die Wissenschaftsfreiheit nicht die Meinungsfreiheit verletzen dürfen. Wir dürfen durch die Wissenschaftsfreiheit nicht die Religionsfreiheit von Dritten verletzen. Wir brauchen da eine Abwägung. Der Jurist spricht von praktischer Konkordanz. Die widerstreitenden Grundrechte sind in einen Ausgleich zu bringen, der beide zur größtmöglichen Wirksamkeit verhilft. Also der Jurist wägt entsprechend dort dann miteinander kollidierende Grundrechte ab. Das gibt's häufig eben auch an Hochschulen, dass die Wissenschaftsfreiheit der Professorinnen und Professoren oder in den Forschungseinrichtungen der Wissenschaftler nicht absolut ist. Sie kollidiert mit anderen Grundrechten und sie kann nicht für sich unmittelbaren Vorrang gegenüber allen anderen Grundrechtspositionen von anderen beanspruchen, sondern wir brauchen ein eine praktische Konkordanz. Beispiel etwa an Hochschulen. Wenn der Wissenschaftler sagt, hey, ich finde es viel besser, wenn meine Hochschulvorlesungen abends um 22 Uhr sind. Ja, dann habe ich so den Tag hinter mir, habe noch ein schönes Essen gehabt, einen schönen Wein getrunken. Dann bin ich locker genug, um in den Vorlesungssaal zu gehen oder jetzt in den Corona-Zeiten digital vor die Kamera und meine Vorlesung zu halten. Da kann man ja sagen, das ist eine Wissenschaftsfreiheit. Wenn sie oder er sagt, hey, abends um 22 Uhr, da bin ich am fittesten, da möchte ich die Vorlesung halten, dann soll sie erst doch machen. Aber wir haben natürlich auch auf der anderen Seite die Berufsfreiheit der Studierenden und Studierenden und da dann die Berufsausbildungsfreiheit, die durch Artikel 12 Grundgesetz geschützt wird. Und die haben natürlich einen Anspruch darauf, wenn sie an der Hochschule sind, dass sie auch tatsächlich ausgebildet werden. Und für die könnte es natürlich schwierig sein, abends um 10 nochmal in die Hochschule zu kommen und dann Konzentration zu zeigen und an der Vorlesung oder am Seminar teilzunehmen. Und das ist so ein Beispiel, wo die Wissenschaftsfreiheit nicht absoluten Vorrang beanspruchen kann, sondern wo die jeweilige Wissenschaftlerin, der jeweilige Wissenschaftler ihre bzw. seine Interessen zurücktreten lassen muss, hinter den Interessen der anderen beiden und da dann der anderen, der Studierenden also, und dort dann ein Ausgleich dargestellt gefunden wird, dass die Vorlesung nicht um 22 Uhr stattfindet, sondern im normalen Tagesablauf. Wichtig ist dann zu verstehen, die Wissenschaftsfreiheit wird auch ausgestaltet. Da werde ich auch nochmal eine extra Folge zu machen. Es gibt nicht nur Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit. Wenn sich beispielsweise der Hochschullehrer, die Hochschullehrerin an die Regeln in der Universität halten muss, beispielsweise eben wann Vorlesungen gehalten werden, dass es vorlesungsfreie Zeiten gibt, dass es Semesterzeiten gibt, dann ist das nicht ein Eingriff in die in die Wissenschaftsfreiheit, sondern dann ist das eine Ausgestaltung der Wissenschaftsfreiheit. Denn da sich die einzelne Wissenschaftlerin, der einzige Wissenschaftler sozusagen auch freiwillig begibt in die Hochschule, dort arbeitet, muss sie und er auch hinnehmen, dass es dort bestimmte Organisationsregeln gibt, bestimmte Abläufe, bestimmte Dinge, an die sie oder er sich halten muss. Das werden wir uns aber auch noch im Laufe des Podcasts ganz genauer anschauen. Was mir heute wichtig ist, ist, dass wir über die Rechtsmaterien sprechen, die heute im Wissenschaftsrecht eine Rolle spielen. Dort haben wir das Grundgesetz mit der Wissenschaftsfreiheit, wie gerade besprochen. Wir haben das Grundgesetz mit den weiteren Normen, die im Wissenschaftsrecht eine Rolle spielen können, wie insbesondere die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz für Studierende. Wir haben die Landesverfassungen, die hier entsprechend regeln können, wann es eine Rolle spielt, welche verfassungsmäßigen Rechte es dort auch auf der Ebene der Landesverfassungen gibt. Wir haben daneben aber auch eine ganze Reihe von anderen Rechtsmaterien, die eine wichtige Rolle spielen. Und die gehen wir jetzt gleich rein. Das ist natürlich zum einen die Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches. Immer dann, wenn wir zivilrechtliche Verträge schließen in der Wissenschaft, beispielsweise Kooperationsverträge, gesellschaftsrechtliche Verträge, dann müssen wir uns an die Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches halten. Es gibt da sozusagen dann nicht Sonderregelungen für die Wissenschaft. Leider gibt es insbesondere keine besondere Gesellschaftsform für die Wissenschaft bis heute. Das müssen wir also auch mit entsprechend beachten. Dann inzwischen allerdings gibt es eine ganze Reihe von Rechtsmaterien, die neben dem Grundgesetz, den Hochschulgesetzen, den Landesverfassungen und dem bürgerlichen Gesetzbuch, mit dem man lange Zeit gut hinkam, eine Rolle spielen. Und ich möchte einige wichtige davon nennen. Das eine ist das EU-Beihilferecht. Da haben wir gerade schon einmal kurz einen Blick drauf geworfen. Das spielt sozusagen eine Rolle, wenn es um Leistungsbeziehungen zwischen dem Land und der Hochschule da geht, wo die Hochschule wirtschaftlich tätig wird. Es spielt eine Rolle, wo es Leistungsbeziehungen zwischen der Hochschule und Unternehmen in wirtschaftlichen Tätigkeiten gibt, beispielsweise bei der Auftragsforschung. Diese Rechtsmaterie werden wir uns dezidiert anschauen, weil sie eine ganz wichtige Rechtsmaterie ist, die auch die Wissenschaftsfreiheit beschränkt. Es gibt das Fördermittel- und Zuwendungsrecht. Ja, für Hochschulen, für Forschungseinrichtungen sind die Drittmittel, die nicht vom Staat kommen, ja inzwischen äußerst wichtig. Und da geht es darum, dass hier auch öffentlich-rechtliche Vorschriften erlassen werden durch die Zuwendungsgeber, an die dann die Hochschule, ihre Verwaltung, die Forschungseinrichtungen und ihre Leitung, an die sind die gebunden. Und wenn dann die Verwaltung dafür sorgt, dass diese Regeln durchgesetzt werden, dann ist das kein rechtswidriger Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, keine rechtswidrige Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit, sondern wichtig dafür, dass die fördermittelrechtlichen Bestimmungen entsprechend eingehalten werden und es auch in Zukunft noch Drittmittel für die Hochschule und Forschungseinrichtungen gibt. Daher müssen wir also auch als im Wissenschaftsrecht, auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin uns unbedingt an die Fördermittel und die zuwendungsrechtlichen Vorschriften halten. Das Vergaberecht kann eine Rolle spielen. Das Vergaberecht ist das Recht des öffentlichen Einkaufs. Vereinfacht gesagt, der Staat muss ausschreiben, er muss neutral einkaufen. Er kann nicht immer an der gleichen Stelle einkaufen. Natürlich gibt es davon viele Ausnahmen. Ne, ich möchte jetzt nicht in Details gehen, aber so Grundverständnis, der Staat muss also den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit geben, sich an seinem öffentlichen Einkauf zu beteiligen, hier entsprechend die Chance zu haben, der Hochschule, der öffentlich finanzierten Forschungseinrichtung etwas zu verkaufen. Und deswegen kann auch das Vergaberecht, was komplett aus dem Europarecht kommt, ja, da gibt's also europarechtliche Vorschriften, die sozusagen den gemeinsamen Markt schützen, die verhindern sollen, dass es einen verfälschenden Wettbewerb im Markt gibt. Diese Vorschriften sind wichtig und die gelten auch in Deutschland. Sie sind in Deutschland dann im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen umgesetzt und auf Landesebene durch entsprechende Regelungen, insbesondere zu Schwellenwerten und zu Unterschwellenvergabeverordnung. Da gehen wir nochmal speziell drauf ein, auf das Vergaberecht. Aber dass Sie das gehört haben, dass das wichtig ist, dass Sie auch dieses Recht beachten müssen, wenn Sie im Bereich der Wissenschaft tätig sind, weil es die Wissenschaftsfreiheit entsprechend ausgestaltet. Natürlich spielt auch das Beamtenrecht eine Rolle. Natürlich haben die, insbesondere Professorinnen und Professoren, die verbeamtet sind, auch besondere Rechte und Pflichten, über die wir im Laufe dieses Podcasts reden werden. Aber daneben gibt es auch beamtenrechtliche Pflichten, wie zum Beispiel die Treuepflicht, die wir eben schon einmal bei Artikel 5 Absatz 3 gehört haben. Das Arbeitsrecht kann heute das Wissenschaftsrecht prägen. Das Arbeitsrecht, insbesondere im Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das kennen sicherlich viele von den Befristungen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Promoventen. Dort spielt das ja auch politisch sehr umstrittene Wissenschaftszeitvertragsgesetz bis heute eine ganz, ganz wichtige Rolle und prägt ja auch die Rechtsanwendung. Das muss man kennen. Aber natürlich bei denjenigen, die nicht verbeamtet sind, kann auch das allgemeine Arbeitsrecht eine Rolle spielen. Es gibt ja auch Hochschuldozentinnen, es gibt auch Professorinnen und Professorinnen im Angestelltenverhältnis, die nicht verbeamtet sind. Und dort spielt das allgemeine Arbeitsrecht gegebenenfalls mit besonderem wissenschaftsrechtlichen Einschlag auch eine Rolle. Das IP-Recht, das Recht des geistigen Eigentums, kann eine wichtige Rolle spielen. Also das Urhebergesetz, das Arbeitnehmererfindungsgesetz, das schauen wir uns auch im Laufe dieses Podcasts mal an, was da geregelt wird. Das kann sozusagen eine Rolle spielen. Das müssen wir als diejenigen, die in der Wissenschaft tätig sind, entsprechend kennen. Know-how, Softwarelizenzen, wie man damit umgeht, ganz wichtig, viele Juristinnen und Juristen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen arbeiten in diesem Bereich. Und dort müssen wir gute Ausgestaltungen schaffen. Dann haben wir natürlich das Haushaltsrecht. Also neben dem besonderen Hochschulrecht und aus den Hochschulgesetzen, über das wir reden werden, gibt es auch das allgemeine Haushaltsrecht, was da eine Rolle spielt. Zum Beispiel die Verpflichtung bei öffentlich finanzierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen zur sparsamen und wirtschaftlichen Wirtschaftsführung. Auch das prägt sozusagen die Wissenschaft in Deutschland und ist kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Ja, dann haben wir schon gehört sozusagen, das Datenschutzrecht spielt eine Rolle. Also die Datenschutzgrundverordnung kann hier sozusagen in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen und kann dazu führen, dass bestimmte Praktiken in der Wissenschaftsfreiheit eben auch nicht möglich sind. Ich kann nicht beliebig mit etwa den personenbezogenen Daten von Patientinnen und Patienten im Rahmen der Universitätsmedizin umgehen und sagen, ich nutze das jetzt alles einfach für die Forschung, wie ich möchte. Nein, das europäische Datenschutzrecht bietet mir hier auch eine bietet mir zwar eine Grundlage dazu, wie ich Daten verwenden kann, ist aber gleichzeitig auch eine Schranke. Ja, und dann etwas, was häufig missachtet wird, das Außenhandelsrecht. Ja, also sozusagen das Recht davon, was darf man ins Ausland exportieren. Da nenne ich mal als Beispiel, über das wir reden werden, den Begriff Dual Use in der Wissenschaft. Also wenn Sie ein Gut sowohl wissenschaftlich völlig konform nutzen können, wie auch beispielsweise insbesondere in einer militärischen, gefährlichen Anwendung. Also etwa, wenn Sie sagen, ich möchte ein Laserexperiment im Iran durchführen, dann kann das wissenschaftlich gesehen völlig harmlos sein. Vielleicht ist der Nachthimmel dort so gut, dass man dort ganz besonders gut mit Lasern hantieren kann. Aber Sie könnten damit, wenn Sie jetzt diese Laser in die USA verschaffen, gegen Außenhandelsrecht verstoßen, gegen Sanktionsbestimmungen beispielsweise der USA, mit der Folge, dass sie ganz erheblichen Schaden für eine Hochschule oder Forschungseinrichtung verursachen. Beispielsweise, dass dann eine ganze Hochschule, eine ganze Forschungseinrichtung auf die schwarze Liste der Amerikaner, wenn ich das mal so salopp sagen darf, kommen kann und dann vielleicht nicht mehr in die USA reisen können oder nicht mehr an Projekten der Amerikaner beteiligt sein. Und ich möchte nicht nur auf dieses ganz plakative Beispiel verweisen, dass man tatsächlich dahergeht und entsprechend hier Laser in die USA verschifft, sondern es kann auch dann schon eingreifen, dieses Außenhandelsrechts, wenn Sie Daten per E-Mail versenden. Auch da kann schon das Außenhandelsrecht eingreifen. Und das ist natürlich eine große Gefahr, gerade an den dezentral organisierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, dass Forscherinnen und Forscher, die gar nichts Böses meinen, aber dann auf einmal sensible Daten nach China, nach Nordkorea vielleicht sogar, weiß ich nicht, aber vielleicht zumindest in Iran versenden, nach Russland. Und das kann auch ganz erhebliche Folgen haben. Und das sind alles keine Beschränkungen der Wissenschaftsfreiheit, sondern es sind allgemeine Gesetze, die für alle gelten, egal ob sie Hersteller von Lasern sind oder ob sie Forscher sind, der mit Lasern arbeitet. Und das ist wichtig, dass man sich das klar macht, dass es also ganz verschiedene Rechtsmaterien gibt, die Wissenschaftsfreiheit in ihrer konkreten Form einschränken, die also sozusagen ihr einen Rahmen setzen, in dessen Rahmen die Wissenschaftsfreiheit ausgeübt werden kann. Und da appelliere ich an alle Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, haben Sie Nachsicht mit Ihrer Verwaltung, mit Ihrer Leitung. Die müssen darauf achten. Die wollen nicht ihre Wissenschaftsfreiheit beschränken, sondern die müssen darauf achten, dass diese allgemeinen Gesetze tatsächlich eingehalten werden, ohne dass da Rechtsnachteile für die Beteiligten entstehen. Dazu sind sie entsprechend verpflichtet. Und auf der anderen Seite haben die auch häufig das Problem, dass insbesondere in Hochschulen oder in Forschungseinrichtungen diese zentralen Leitungsorgane dann auch haftungsrechtlich verantwortlich sind, wenn auf der wissenschaftlichen Ebene was schiefläuft. Also beispielsweise, wer haftet dafür, dass sensible, etwa geheime Daten dann in den Iran kommen? Das ist natürlich der einzelne Wissenschaftler, der es gegebenenfalls vorsätzlich gemacht hat, die rüberzuschicken. Aber es sind eben auch die Leitungsorgane, die da in die Haftung kommen können, die da persönliche Konsequenzen haben können, insbesondere dann, wenn sie nicht geeignete Risikomanagementsysteme vorgesehen haben, die sicherstellen, dass entsprechend solche Risiken nicht eintreten. Ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen bitte ich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verstehen, Ihre Wissenschaftsfreiheit ist wichtig. Ihre Wissenschaftsfreiheit ist in Deutschland auch hervorragend noch geschützt, auch wenn man dort manchmal etwas anderes hört. Die Rechtsprechung nimmt die Wissenschaftsfreiheit ernst und betont sie. Aber die Wissenschaftsfreiheit bewegt sich nicht in einem rechtsfreien Raum. Sie ist auch kein Supergrundrecht, was alles andere schlägt. Nein, es gibt aus der Normhierarchie, also insbesondere dem EU-Recht, Recht, was der Wissenschaftsfreiheit vorgeht, wie beispielsweise das EU-Beihilferecht, was dazu führt, dass Verwaltungen und Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen schlicht darauf achten müssen, dass dieses eingehalten wird und damit auch den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern Grenzen setzen müssen. Dazu sind sie rechtlich verpflichtet. Und auf der anderen Seite muss die Wissenschaftsfreiheit auch in Ausgleich gebracht werden mit anderen Materien. Sie darf also nicht für sich beanspruchen, die absolute Übermacht im Grundrechtsschutz zu sein, sondern es ist ein im Wege der praktischen Konkordanz ein Ausgleich zu finden mit anderen Grundrechten, beispielsweise der Ausbildungsfreiheit von Studentinnen und Studenten. Und schließlich solche Gesetze, die allgemein gelten, die nicht spezifisch sich auf die Wissenschaftsfreiheit beziehen, sondern die allgemein Schranken setzen, wie zum Beispiel das Außenhandelsrecht, das nach deutschem Recht auch geregelte Vergaberecht, soweit es nicht nur die Umsetzung von EU-Recht ist, das Recht des geistigen Eigentums. Dort sozusagen finden wir Rechtsmaterien, die sich nicht spezifisch gegen die Wissenschaftsfreiheit widmen und die daher trotzdem auch zu berücksichtigen sind, weil alle Menschen in Deutschland sie berücksichtigen müssen, egal ob sie in Unternehmen tätig sind oder in der Wissenschaft. Das sind einige wichtige Rechtsmaterien des Wissenschaftsrechts, über die wir in diesem Podcast alle noch reden werden. Mir ist heute wichtig, dass wir verstehen, die Wissenschaftsfreiheit ist kein Supergrundrecht. Sie muss in Ausgleich gebracht werden mit anderen Rechtsmaterien und sie muss sich gegebenenfalls auch durch andere Rechtsmaterien beschränken lassen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten daher wissen, warum die Verwaltung darauf achten muss. Sie möchte nicht die Wissenschaftsfreiheit beschränken, sondern sie muss diesen Ausgleich zwischen Wissenschaftsfreiheit und den anderen Rechtsmaterien schaffen, damit keine Rechtsverstöße entstehen, die dann zulasten der Wissenschaftler oder der Leitungsorgane gehen. Und gleichzeitig ist natürlich die wissenschaftsunterstützende Verwaltung auch stets darum bemüht, die Wissenschaftsfreiheit bestmöglich zu schützen. Über diese Themen werden wir im Rahmen dieses Podcasts reden. Ich freue mich drauf, wenn Sie dranbleiben. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer und freue mich auf die weiteren Folgen mit Ihnen. Wenn Sie Anmerkungen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir gerne dennis.hillemann@fieldfischer.com, gerne auch über LinkedIn, wo Sie mich unter Dennis Hillemann finden. Oder Sie kommen einfach, und da würde ich mich ganz besonders freuen, auf die Plattform www.wissenschaftundrecht.de. Ich wiederhole nochmal, www.wissenschaftundrecht.de, und treten der Gemeinschaft bei und wir tauschen uns dort aus. Bis zum nächsten Mal bei Ihrem Podcast Wissenschaft und Recht.